Hallo und willkommen zum anarchistischen Radio. Heute haben wir kein spezielles Thema, sondern wird eine ziemliche Querbeet-Sendung werden. Jups. Fangen wir mal an mit Musik.
Think now, looking back. We did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. The war is over for me now. But it will always be there. The rest of my days. As I'm sure Elias will be. Fighting with Barnes for what Ra called possession of my soul. There are times since I felt like a child born of those two fathers. But be that as it may, those of us who did make it have an obligation to build again, to teach to others what we know, and to try with what's left of our lives to find a goodness and meaning to this life.
Thank you. so, das war Adagio for Strings von Samuel Barber aus dem Film Platoon. Die ersten zwei Themen heute drehen sich eh um Militarismus, wegen denen ist das ganz passend. Das erste Thema ist Gaza. Ja, kurzes Vorwort von mir jetzt mal. Für mich ist halt irgendwie Krieg eine der krassesten Formen von Unterdrückung, die es gibt. Du kannst irgendwie, also ein Haus wird zerbombt, du wirst verwundet und so. Und also jetzt so von, wenn du jetzt nicht irgendwie in Kampfhandlungen involviert bist und so, kannst du nichtsdestotrotz irgendwie überhaupt nichts dagegen tun. Das ist irgendwie so total, also es kann dein Leben wirklich ziemlich krass beeinflussen, beeinträchtigen und du kannst eigentlich sehr wenig dagegen tun. Das ist so richtig krasse Fremdbestimmung. Und ja, für mich ist halt also gerade Gaza, was ja eh und Palästina-Israel-Konflikt sehr viel Konfliktstoff ja immer wieder hat, macht es irgendwie mehr Sinn, irgendwie von einer anderen Warte herzuschauen und jetzt nicht zu sagen, du böses Israel oder du böse Hamas oder so, sondern halt eher irgendwie so die Mechanismen irgendwie anschauen, die zu dieser Situation führen, die ja, die das halt auch immer wieder den Krieg jetzt auch ausgelöst haben. Das ist eigentlich eh alles Sachen, die bekannt sind. Das ist Militarismus, das ist dieser Clash of Civilization, der da immer wieder gebrandmarkt wird. Das ist Rassismus und Antisemitismus. Das ist was von beiden Seiten sehr stark betrieben wird. Kriege können nie geführt werden, wenn du irgendwie den Feind menschlich lässt. Also musst du den Feind irgendwie unbedingt unmenschlich machen. Ja, ich habe ein Interview vorbereitet, naja, habe nicht ich geführt, aber wurscht. Und ja, also das mit einem Aktivisten aus Israel. Es gibt ja Gott sei Dank, beides ist auf beiden Seiten zu finden, zur Genüge. Und es gibt aber Gott sei Dank auch auf beiden Seiten irgendwie Leute, die sich dagegen wehren und gegen das ankämpfen. Und es hat während dem Krieg irgendwie eine direkte Aktion von Flughafen gegeben, wo halt ein Die-In gemacht worden ist und der Zugang zu dem Flughafen, zum militärischen Flughafen, kurz blockiert worden ist. Und in dem Interview geht es halt darum. Ist leider auf Englisch und ich weiß auch leider nicht übersetzen. Sorry dafür.
You are an activist in the coalition against the war on Gaza. Could you tell us about the nonviolent direct action that happened today at the military airport in Israel?
People went to the airport today, to one of the airports today, to try and block the roads for pilots who are going to military airports and fly military airplanes from there. The idea was to stage a die-in. Where people will be covered in blood, symbolize the blood of the people in Gaza, and lie on the road, and by so blocking it. So there were about 20 something people there, and when the police came, after a few minutes, they moved on from the road to the pavement, but even so, they were arrested and charged with something that resembles rioting charges. The police also accused them of something like a conspirative behavior, and said that there's a plan by these people, by our group, to disrupt the war effort in illegal means, and asked for the people to be remanded for 6 days. After a pretty long hearing, the judge agreed to extend the arrest by 2 days until Sunday morning.
So it means they will not be able to participate in the big demonstration that is planned for tomorrow.
No, they will not be able to be there tomorrow, and also on Sunday, the judge didn't rule that they should be released, it just ruled that they should be brought in front of a judge again. Another amendment is possible, either they'll be released with limiting conditions or they'll be remanded again.
And is this new for you in Israel, that the repression is like this towards Israelis?
It's definitely an escalation. It's very rare that people are remanded, especially in such insignificant charges. We're not talking about someone burning something or someone doing something serious. It's just basically people are arrested for standing on the pavement. It's unusual, and I think in at least part it's an extension of the wave of resistance this war has risen, especially amongst Israeli Palestinians, but also amongst lefty Jews. There are over 300 Israeli Palestinians arrested in the last day in demonstrations in the United States. And there are also a lot of people who are arrested on purely political grounds. People are arrested, people who organize demonstrations, people who are known public figures, Palestinians, of course, Israeli Palestinians, are arrested simply as a method of intimidation there, and questioned for terrorism, incitement to terrorism and violence, and being disloyal to the state of Israel. These are complete political arrests with political motivations behind them.
When we were...
So, sorry für die schlechte Qualität von dem Interview. Wird eh irrsinnig viel darüber gesagt, gestritten über den Konflikt. Mag eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ein Freund von mir hat irgendwie gesagt, so von wegen, die Idioten auf der ganzen Welt sind gleichmäßig aufgeteilt in etwa. Also es gibt gleichmäßig viele Idioten, sowohl hier als auch in Palästina, als auch in Israel und so. Ja, ist natürlich etwas polemisch gesagt, stimmt sicher es gibt ja dann Gott sei Dank auch wie gesagt, auch andere Kräfte auf den anderen Seiten, also auf jenen Seiten und so, und die sich halt gegen diese Sachen wehren. Zwei Sachen, die halt auch noch sehr auffällig sind, aber die wahrscheinlich auch jeder weiß. Also eins der Sachen, die zum Krieg geführt haben, ist die Besatzung und die Abriegelung des Gazastreifens. Was für mich einfach den Krieg auch irrsinnig brutal gemacht hat, war einfach, dass es keine Möglichkeit zu fliehen gegeben hat. Und das ist das, was auch in den Berichten aus Gaza immer wieder durchgekommen ist, dass die Leute gesagt haben, es gibt keinen Platz, der sicher ist. Das ist, ja... Und auf der anderen Seite hat es ja eben den Soli-Demos und Friedensdemos hat es zum Teil auch einen sehr krassen Antisemitismus gegeben, der eigentlich auch eine nähere Betrachtung verdienen würde, was ich aber jetzt irgendwie so nicht machen kann und will und werde. Und werde statt dem einfach zum nächsten Thema überhüpfen. Und das ist jetzt mal Mobilisierung, und zwar für oder gegen die Sicherheitskonferenz, die übernächstes Wochenende in München stattfindet. Sicherheitskonferenz von der NATO. Wieder mal ein Waffenverein verloren. Ist ein Treffen von Militärs, von privaten Rüstungsfirmen und von Staaten, bezahlt von der Bundesrepublik Deutschland. Proteste dagegen in größeren Ausmaß gibt es seit 2001, nachdem es im ersten Jahr irgendwie total verboten worden ist, alles, und die Demonstranten gleich mal, also die sich dann gesammelt haben, eingekesselt wurden, wurde diese Einkesselung von anderen Demonstrantinnen, wiederum eingekesselt und so, und das war irgendwie ein ziemlicher Radau und so, und das Jahr darauf war es dann irgendwie schon legal. Und zwar immer mit extremer Repression und Begleitung. Und hat sich aber so ein bisschen ein Tradition daraus entwickelt. Diese Tradition hat letztes Jahr wurde mal ein bisschen versucht, eine andere Taktik, ein bisschen Out-of-Control-Taktik anzuwenden, diese Tradition auch ein bisschen zu brechen. Dieses Jahr gibt es zwei Sachen, die die Sicherheitskonferenz irgendwie besonders interessant machen. Einerseits gibt es in Bayern jetzt ein neues Versammlungsgesetz, da werden wir das gleich vorstellen ein bisschen. Und andererseits findet dieses Jahr auch das 60-jährige NATO-Jubiläum statt mit einem großen Gipfel in Straßburg, Kehl und Bahn-Bahn, wo es halt auch Proteste dagegen gibt. Und insofern ist halt auch die SIKO da ja, eine Mobilisierung dafür. Okay. Gut. Magst du?
Mit was von
da? Oder warte.
When we were young, we killed the foreign fellows. They spoke in strange tongues and were brown or yellow. We'd make mincemeat of them when each one was a corpse. Then for their killings, we'd be heroes, of course. Well, now you're chief of police and I am king of thieves. And each one in our own career something achieved.
So ein paar Sachen vom neuen Versammlungsgesetz vor.
Das in Bayern jetzt in Kraft getreten ist. Artikel 3. Auf Flyern zur Bekanntgabe oder Einladung zu einer Versammlung muss der Name der Anmelderin stehen.
Artikel 4. Die Anmelderin muss sowohl im Vorfeld als während einer Versammlung geeignete Maßnahmen ergreifen, um einen gewalttätigen Verlauf der Versammlung zu verhindern. Laut Absatz 3 ist die Anmelderin außerdem verpflichtet, falls aus der Versammlung heraus Gewalttätigen begangen werden, die Versammlung für beendet zu erklären. Das heißt, dass Anmelderinnen zu Erfüllungsgehilfen der polizeilichen Einsatzleitung gemacht werden. Wer die Versammlung nicht rechtzeitig für beendet erklärt, kann laut diesem Gesetz bis zu einem Jahr Gefängnis bzw. Geldstrafe bestraft werden. Absatz 4 dieselben Artikel verzichtet zudem auf die Ehrenamtlichkeit von Ordnerinnen, was laut offiziellen Kommentar im Gesetzentwurf den Weg freimachen soll für professionelle Security-Dienste auf Versammlungen.
Artikel 5, 3. Wer sich bei aufgelöster Versammlung nicht unverzüglich entfernt, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro bestraft werden. Hier wird schon deutlich, wie krass das neue Gesetz ist. Entfernt sich eine Teilnehmerin nicht stante pede bzw. von einer nach dem neuen Militanzverbot von der polizeilichen Einsatzleitung aufgelösten Versammlung, droht eine Ingewahrsamnahme und eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro. Dasselbe kann natürlich passieren, wenn eine Anmelderin eine Versammlung auflösen muss, weil beispielsweise Flaschen oder Ähnliches geworfen wurden.
Artikel 7. Hier endlich ist das berühmt-berüchtigte Militanzverbot. Mir will leider mit Ausnahme der Bayerischen Räterepublik natürlich, bei bestem Willen kein Zeitpunkt der tausendjährigen Geschichte Bayerns einfallen, zu dem in Bayern Militanz erlaubt gewesen wäre. Der Terminus Militanzverbot erscheint mir zudem ähnlich absurd wie eine Forderung nach dem Verbot von Kriminalität. Dennoch ist dies der offizielle Sprachgebrauch der bayerischen Staatsregierung. Und ihr ist es damit wohl auch ernst. Absatz 1 des Artikels besagt nun, dass es verboten ist, in einer Versammlung gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen, sofern damit eine einschüchternde Wirkung verbunden ist. Was einschüchternd ist und was nicht, liegt selbstverständlich im Ermessen des jeweiligen polizeilichen Einsatzleitung. Und ja, auch Polizisten können sich eingeschüchtert fühlen. So steht es zumindest im offiziellen Kommentar zum Gesetzentwurf.
Absatz 2 besagt weiters, dass es verboten ist, an einer Versammlung in einer Art und Weise teilzunehmen, die dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil hiervon paramilitärisch geprägt wird oder sonst den Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt und damit eine einschüchternde Wirkung verbunden ist. Wer gegen diese Absätze 1 und 2 dieses Artikels verstößt, kann ebenfalls mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe belegt werden. Im Endeffekt stellt dieser Artikel wohl den feuchten Traum aller bayerischen Staatsschützerinnen dar. Der polizeistaatlichen Willkür wird endgültig Tür und Tor geöffnet. Der schwarze Block wird gesetzlich verboten und allen Ansätzen einer autonomen Linken in Bayern wird es verunmöglicht, Demonstrationen abzuhalten, die noch in irgendeiner Art und Weise einen sinnvoll politischen Ausdruck darstellen. Betroffen von diesem Artikel sind aber potenziell auch alle, die gleichartige Kleidungsstücke auf Versammlungen tragen, wie zum Beispiel die Gewerkschaften. Sollte einmal eine Streikversammlung auch nur ansatzweise aggressiv wirken, wird diese sofort aufgelöst.
Artikel 9, 2 und 3. Diese beiden Absätze besagen, dass die Polizei komplette Übersichtsaufnahmen von Demonstrationen anfertigen darf, die zwar eigentlich direkt nach dem Einsatz gelöscht werden müssen, außer Pustekuchen, sie werden für die Verfolgung von Straftaten zur Gefahrenabwehr oder aber auch zur nachträglichen Analyse des Polizeieinsatzes gebraucht. Auch die Identifizierung Einzelner ist unter den beiden erstgenannten Voraussetzungen zulässig. Hier sehen wir, wie gängige polizeiliche Praxis, die bisher illegal war und deshalb vor Gericht keine Verwendung finden konnte, plötzlich in Gesetzesform gegossen wird.
Artikel 15, 1. Eine Versammlung kann verboten oder beschränkt werden, wenn Rechte Dritter unzumutbar eingeschränkt werden. Dies besagt unter anderem, dass bei der Abhaltung von Demonstrationen oder Ähnlichem beispielsweise auch die Interessen des Einzelhandels berücksichtigt werden müssen, beziehungsweise dass Mensch nicht so oft hintereinander am selben Ort demonstrieren darf.
Artikel 25. Hier wird schließlich geregelt, dass Klagen gegen Strafen im Sinne dieses Gesetzes keine aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, egal ob sich das neue bayerische Versammlungsrecht als verfassungswidrig herausstellen sollte oder nicht, die Urteile nach diesem Gesetz gelten erstmal. So. Wir sehen eigentlich ziemlich krasse Auswirkungen von diesem Gesetz, bei diesem Gesetz, also ziemlich krasse Verschärfung des Demonstrationsrechts, wurde irgendwann letztes Jahr, jetzt im Sommer, glaube ich, in Bayern beschlossen. In der Zwischenzeit ist Baden-Württemberg auch nachgefolgt. In Baden-Württemberg kommt eben der NATO-Gipfel. Und auch in Österreich wird ja da irgendwie gerade fleißig diskutiert. Im neuen Regierungsübereinkommen der neuen Regierung steht ja auch drin, dass das Versammlungsrecht modernisiert werden sollte. Und es ist zu befürchten, dass sie sich an bayerischen Verschärfungen ein Beispiel nehmen werden. Der Text stammt übrigens von Deutschen in den Media. So.
Zum Nachlesen.
Ich habe leider jetzt die genaue Adresse nicht dabei, aber ja. Das heißt irgendwie, der Titel ist Bayerisches Verfassungsgesetz, ein Überblick oder so ähnlich. Leider jetzt nicht sehr hilfreich, die Angaben. demonstriert wird, also gegen die NATO. Und ich habe jetzt noch einen kurzen Überblick, was die NATO ist, damit der Zettel nicht wegfällt. Also die NATO wurde gegründet so als Gegenpol zum Warschauer Pakt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals war Beitritt, grob gesagt, Westeuropa plus USA und Kanada. 1989 hat ja der Kommunismus abgedankt. Die NATO, Warschauer Pakt wurde aufgelöst, die NATO wurde aber nicht aufgelöst, sondern ist eher sogar verschärft worden. Seit 1992 gibt es Out-of-Area-Einsätze möglich von der NATO und wurden auch gleich mal gemacht. Das war vorher nicht möglich, vorher war es eigentlich nur so ein Bündnis. Ja, also ein Bündnis, das hat geheißen, als wenn du angegriffen wirst, müssen alle anderen Leute, die in diesem Bündnis sind, dir helfen, dir beistehen. So grob gesagt. Was eh schon beschissen genug ist, aber ja. Okay, und seit 92 sind Out-of-Area-Einsätze möglich. Das wurde gleich mal gemacht, oder gleich mal ein paar Jahre später gemacht, und zwar im Kosovo-Krieg 1999. Und das ist bis heute die NATO immer noch trennen. Nämlich durch die IFOR und die SFOR-Truppen, und da ist ja Österreich ja auch dabei. 1994 wurde schlussendlich die Partnerschaft für den Frieden gegründet. Ich mag diese schöne Sprache der Militärs immer so, wo sie immer Partnerschaft für den Frieden und so, und ja, es geht ja immer um das Gute. In Wirklichkeit ist natürlich Partnerschaft für den Frieden hagen das Gegenteil, also es war eine massive Erweiterung der NATO, und die neuen NATO-Mitglieder, die jetzt aber nicht vollkommen NATO-Mitglieder sind, aus welchem Grund auch immer, weil sich Russland gestört fühlt oder weil sie Neutralität drinnen haben, sind eben jetzt keine NATO-Vollmitglieder, sondern sind in der Partnerschaft für den Frieden. Ja. Österreich ist da auch dabei. Und macht ja auch immer wieder gemeinsame, also es gibt gemeinsame Einsätze mit der NATO, wie schon gesagt, im Kosovo. Es gibt auch immer wieder gemeinsame Übungen, sowohl in Österreich als auch im Ausland. Ja, gleichzeitig, also ist dann halt auch eine Osterweiterung der NATO passiert. Ich habe hier mal kurz aufgeschrieben, also Tschechien, Polen und Ungarn sind seit 1999 NATO-Mitglieder, seit 2004 ist Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Slowenien, Slowakei und Rumänien Mitglieder. Und seit 2008, seit dem Gipfel in Bukarest, der vielleicht manchen von euch oder uns noch im Kopf ist, sind auch Albanien und Kroatien Mitglieder. Ja, also Bukarest-Gipfel, um kurz mal zurückzuerinnern, gab es ja Proteste, oder sollte es eigentlich auch Proteste geben, die ersten großen Proteste in Rumänien seit der Wende. Und die wurden aber total, brutal niedergeknüppelt. Die Polizei hat das Convergence Center gestürmt und ja, die Leute sind mit schwersten Verletzungen zum Teil da rausgebracht worden. Es hat nichtsdestotrotz ein paar kleinere Proteste gegeben. Gut. 1999 wurde auch die Nukleardoktrin eingeführt. Und die besagt halt, dass der Option auf den Ersteinsatz von Atomwaffen weiterhin möglich ist. Das war ja während dem Kalten Krieg ein großes Thema. Und aber also weiterhin wird das gemacht. Und es gibt so einen Druck von manchen Ländern, dass halt irgendwie, wenn Schurkenstaaten angreifen auf vitale Interessen des Westens, so grob gesagt, dürfen Atomwaffen eingesetzt werden. Es gibt momentan in Europa 240 Atomwaffen, unter anderem in Kleinbüchel in Deutschland, wo es letzten Sommer irgendwie auch großen Protest oder Proteste dagegen gegeben hat, und auch in Belgien, wo es auch immer wieder Proteste dagegen gibt von den sogenannten Bombspottings, die halt da versuchen, da irgendwie reinzukommen oder das zu blockieren. Gut. Am 11. September 2001 wurde das erste Mal der Bündnisfall ausgelöst. Grund dafür war der Terrorangriff auf die USA, auf das World Trade Center, mit den Folgen des Afghanistan-Kriegs. Ja, und da ist halt auch die NATO immer noch mit der ISAF, heißt da die Truppe. Und seit 2002 gibt es die NATO Response Force. Das ist die schnelle Eingreiftruppe mit 25.000 Mann, wahrscheinlich wirklich Mann und nicht wirklich Frau, Sollstärke. Und seit 2006 ist halt eben die Planung für einen Raketenabwehrschirm in Polen und Tschechien, wo es halt auch immer wieder zu Protesten dagegen kommt. Ja, kurzer Überblick über NATO. Gut. Spielen wir nochmal schnell ein Lied. Moment. Und zwar wird das jetzt sein Lydia Lunch und Legis Carface und. Er läuft eh schon weiter.
Like a cat, visions of seduction lurking under my hat. He was so young, such innocence. If I had control, I didn't feel any yet. I couldn't be heard, not a sound did I make. If this is the real thing, there's just no need to fake. So now is the time, the crucial eighth mile. If I had to do it, it'd be with a smile. A tap on his back, a slip of my belt. He turned around and I knew that the ground would melt. I put on the ice, the smile was gone. Hey baby, you're under.
Das alljährliche deutschnationale Großevent des Wiener Kooperationsrings steht vor der Tür. Am 30. Jänner werden sich hunderte rechte und rechtsextreme Burschenschafter samt Balldamen, alten Herren und internationalen Politikerinnen in der Wiener Hofburg die Hände zum Walzer reichen und ihre reaktionäre Ideologie abfeiern.
Sie haben Ihre Rechnung ohne uns gemacht.
Kommt alle zur Demo gegen den rechtsextremen WKJ-Ball am 30.01.2009 um 17 Uhr am Europaplatz in Wien.
Gegen Rechtsextremismus im Parlament, in den Köpfen und auf der Straße. Männerbünde auflösen. Für eine starke antifaschistische Bewegung.
Ja, Also ihr nächstes Thema, WKR-Wahl, wobei ja leider schlechte Qualität auf einer Jingle, irgendwie hat überall schlechte Qualität, was an mir liegt. Ja, WKR-Wahl, Demo nächsten Freitag, 17 Uhr Europaplatz, wie gehört, und eigentlich können wir nicht wirklich so viel oder beitragen zum momentanen Stand der Dinge oder auch so zum Thema Pushes momentan. Infos gibt es unter nowkr.wordpress.com und Infos zur NATO und zum Sicherheitssiegel, die Gegenseite davon ist www.no-nato.de, habe ich vorher vergessen. Ja, wir haben aber jetzt so ein bisschen Geschichte, der Fall Borodajkiewicz.
Ja, die österreichischen Universitäten waren nach 1945 fest in katholisch-konservativer bzw. in deutschnationaler Hand. Die unter wechselnden Namen antretenden CV-nahen Studentenwahlplattformen kamen regelmäßig an die 50% oder darüber. Circa ein Drittel der Studenten wählte den Ring Freiheitlicher Studenten RFS, der die schlagenden Burschenschaften und ihre Sympathisanten vertrat. An manchen Standorten, wie etwa der Technischen Hochschule Graz, errang der RFS bis Ende der 60er Jahre absolute Mehrheiten. Die Linke hatte an den Hochschulen nichts zu bestellen. Das war natürlich durch den real existierenden sozialen Numerus Clausus bedingt. Daran hatten aber auch Kontinuitäten auf Seite der Lehrenden maßgeblichen Anteil. Die Entnazifizierung wurde an vielen Hochschulen in den 50er Jahren wieder zurückgenommen, während Emigranten oder Professoren mit liberaler oder gar linker Einstellung praktisch keine Chance auf einen Lehrstuhl hatten.
Die Hochschulen behielten so also ihren Charakter als Kaderschmiede der österreichischen Bourgeois, auch dank der Studiengebühren und ungenügenden Stipendienregeln. Bei den ersten Hochschülerschaftswahlen nach dem Krieg erreichten sozialistische und kommunistische Studenten ein knappes Viertel der Stimmen, allerdings durften die zu deutschnationalen Kräfte noch nicht kandidieren. Später erzielte der VSSTÖ regelmäßig ein Ergebnis zwischen 10% und 15%. Die Kommunisten, die als Verband demokratischer Studenten kandidierten, kamen selten über 1% hinaus. Manchmal verzeichneten sie wegen erwiesener Aussichtslosigkeit überhaupt auf das Antreten.
Doch gerade der notorisch schwach, brüstige und in interne Fraktionskämpfe verstrickte VSSTÖ ist es, der den größten Universitätsskandal der Nachkriegsgeschichte ins Rollen bringt. An der Hochschule für Welthandel, der heutigen Wirtschaftsuniversität, las Taras Borodajewitz als einziger Professor das Fach Handelsgeschichte. Immer wieder ließ der illegale Nationalsozialist, Gamma-Beitritt 1934, der zu jenen katholischen Intellektuellen gehörte, die sich rechtzeitig mit den Nazis arrangiert hatten, antisemitische Bemerkungen, etwa gegen Rosa Luxemburg, in seinen Vorlesungen einfließen. Bei Prüfungen verlangte er das Beiwort Jude, wenn es etwa um Karl Marx oder Hans Kelsen ging. Außerdem leugnete er standhaft die Existenz einer österreichischen Nation.
Odon Borodajewicz, 1962. Hier brachten die Nachkriegsjahre das makabre Erlebnis einer Umerziehung. Bei uns in Österreich den charakterlosen Versuch der Entdeutschung seiner Geschichte, das Bemühen in liebedienerischen Unterwürfigkeit gegenüber den Besatzungsmächte eine eigene österreichische Nation zu kreieren, die die Absage an der bisherigen selbstverständlichen Zugehörigkeit am deutschen Volk in sich schließen wollte. Wie konnte jemand mit diesen Ansichten überhaupt Universitätsprofessor in der Zweiten Republik werden? Borodajewicz hatte die Situation nach 1945 zu seinen Gunsten ausgenutzt. Wie die anderen Parteien auch, versuchte die ÖVP nach dem Krieg die ehemaligen Nazis auf ihre Seite zu ziehen. Als Kontaktmann zwischen der ÖVP und den sogenannten nationalen Kreisen eignete sich der Träger päpstlicher Auszeichnung geradezu ideal. Die Arbeiterzeitung berichtete 1949, dass es der Jekiewicz gewesen war, der bei der Geheimkonferenz von Oberweis zwischen der ÖVP-Spitze, Raab, Maleta und andere und führenden Nationalsozialisten, SD-Leiter Hüttl, Kaltenbrunner-Adjutant Wührer und andere, das Forderungspapier der Nazis an die ÖVP ausgearbeitet hatte. 1955 wurde er vermutlich auch für diese Verdienste mit der Professur belohnt, ohne auch nur im Entferntesten seine politische Einstellung geändert zu haben.
Der Student Ferdinand Latschiner fertigte genaue Mitschriften der Vorlesungen von Boro Dajekiewicz an und Heinz Fischer ging unter Verwendung dieses Materials mit Artikeln im Forum und in der Arbeiterzeitung gegen den rechten Professor vor. Boro hatte in den Vorlesungen unter anderem den 13. März 1938 als einen der größten Tage in seinem Leben bezeichnet. Trotzdem strengte er schon 1962, vertreten vom FPÖ-Spitzenpolitiker Tassilo Poesicke, einen Presseprozess gegen Fischer und Datschiner an, den er auch gewann, weil das Gericht in seinen Äußerungen keine Verletzung bestehender Gesetze sah. In der Folge waren seine mündlichen und schriftlichen Äußerungen immer wieder Thema von parlamentarischen Anfragen. Zum Wendepunkt in der Affäre wird eine Pressekonferenz am 23. März 1965, zu der der VSSTÖ an der Hochschule für Welthandel geladen hatte. In den Räumlichkeiten der österreichischen Hochschülerschaft fanden sich Journalisten von Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen ein. Die staunende Öffentlichkeit erlebt somit, wie die meisten der anwesenden Studenten, Boro Dajekiewicz Art der Wissensvermittlung immer wieder mit Heiterkeitsbezeugungen unterbrachen.
Oron Boro Dajekiewicz, 1965. Ich kann nicht sagen, dass er Kelsen Israeli war, weil damals der Staat Israel noch nicht existiert hat. Schallendes Gelächter. Abgesehen davon, dass ja vieles von den Lehren Marx nicht verständlich ist, wenn man seine jüdische Herkunft, seine Herkunft aus dem Rabbinertum nicht berücksichtigt. Erneut schallendes Gelächter.
Diese Pressekonferenz führt dazu, dass der Fall Boro Dajekiewicz endgültig aus dem gängigen Links-Rechts-Schema herauswächst und weitere Kreise der Öffentlichkeit erreicht. Vor allem die überparteiliche österreichische Widerstandsbewegung und die Tageszeitungen Kurier und Neues Österreich macht nun Front gegen den Professor, der sich allerdings an der Hochschule für Welthandel der Unterstützung durch die überwiegende Mehrheit der Hörer sicher sein konnte.
Am 29. März kommt es zur ersten großen von der österreichischen Widerstandsbewegung organisierten Kundgebung, die prompt von rechten Gruppen unter Rufen wie Saujuden, Kommunistenschweine und einer Perfidie wohl nicht zu übertreffenden und einer österreichischen Hochschule seit den Unruhen an der Universität Wien vom November 1946 verwendeten Hoch Auschwitz attackiert wird. Zwei Tage später folgt nächste Demonstration gegen Boro Dajekiewicz. Wieder versammeln sich rechte Studenten. Der damalige RFS-Spitze und Vorsitzenden Grünes und Generalsekretär Frischenschlager bestreiten bis heute, dass die Gegendemonstranten von RFS organisiert wurde. Tatsache ist, dass viele RFS-Sympathisanten an der bald gewalttätigen Kundgebung teilnahmen. Bei der Oper verbrennen sie einen Scheiterhaufen aller Exemplare des Kuriers, derer sie habhaft werden können. Wenig später kommt es beim Hotel Sacher zu Handgreiflichkeiten. Der KZ-Überlebende Ernst Kirchweger wird von einem neonazistischen Studenten mit Boxerausbildung namens Günter Kümmel, der schon 1961 an einem Bombenanschlag auf der italienischen Botschaft beteiligt war, niedergeschlagen. Der kommunistische Pensionist stirbt drei Tage später, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben.
Dieses Ereignis und auch das folgende eindrucksvolle Begräbnis hätten einen zweifachen Wendepunkt der österreichischen Geschichte bedeuten können. Die ÖVP distanzierte sich wenigstens verbal von Boro Dajekiewicz. Damit hätte diese Bluttat, den wohl nur unmittelbar nach der Befreiung ernsthaft in die Tat umgesetzten antifaschistischen Grundkonsens wiederbeleben können. Aber daran hatten weder Konservative noch Sozialisten echtes Interesse. Ja, im Gegenteil, die SPÖ unter Kreisky begann sogar verstärkt, um das Wohlwollen der Ehemaligen zu buhlen. Man denke nur an die personelle Zusammensetzung des ersten Minderheitsregierung Kreisky.
Das war jetzt ein Beitrag aus dem Buch Die zahme Revolution, 68, was davon blieb, von Paulus Ebner und Karl Wojcelka. Ja, das Buch ist weder besonders gut, aber bei interessanten Stellen hat es nichtsdestotrotz drinnen. Ja, es zeigt irgendwie die gewisse Traditionen an, die es auch in der, also auch nach dem Dritten Reich gibt in diesem Land. Es hat sich natürlich seit 1968 einiges gebessert. Der RFS ist heute bei weitem nicht mehr so stark, es sind, glaube ich, unter 5% bei den Universitätswahlen. Burschenschaften wurden auch zurückgedrängt in der Folgezeit. Aber leider die letzten 5 Jahre ist da eine ziemliche Trennwende zu erkennen, gerade was Burschenschaftler irgendwie betrifft. Es gibt ja, gerade im Parlament sind sie da jetzt wieder sehr stark vertreten und haben irgendwie auch mehr Macht bekommen, so letzten 5 Jahre. Ja, und das nächste Lied handelt von, auch von Männerbünden, aber ein bisschen anderer Art.
Der Stricherjunge mit der Raucherlunge. Ich geh am Bahnhof lang und steck mir Kippen an. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Mach mich an und wirf mich weg. Steck mich an, Straßendreck. Mach mich an, dann und wann. Vergib das Feuer, ein kurzes Abenteuer. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Ich bin der Stricherjunge mit der Raucherlunge. Ich geh am Bahnhof lang und steck mir Kippen an. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus.
Ja, das war's jetzt schon wieder fast mit unserer Sendung. Mikro ist ein bisschen komisch, oder weiß nicht, ich glaube, ich bin ziemlich leise. Es gibt noch eine kurze Meldung von der Spitalgassenbesetzung im letzten Jahr. Zur Erinnerung, so im Rahmen der Freiraumaktionstag, also International Squatting Days, wurde in Wien ja die Spitalgasse besetzt. Und es haben da jetzt verschiedene Leute Vorladungen bekommen, zum Verfassungsschutz. Und ja, Leute, die das bekommen haben, werden gebeten, sich bei der Rechtshilfe zu melden. Ich habe jetzt die Nummer leider nicht dabei, aber die steht auf freiraum.at.tt. Wissen meisten also es wurden damals ja ca. 140 Leuten die Namen und Daten eingesammelt. Das haben dann irgendwie so zwischen 70 und 100 Leute irgendwie Anzeigen bekommen wegen 36 Stunden Gehsteig blockieren. Ein Mensch wurde angezeigt
wegen schwerer Körperverletzung.
Er hätte angeblich einen Polizisten.
Der Mann ist aber freigesprochen worden.
Ja, dass sich auch kein Polizist gefunden hat, also der irgendwie verletzt worden ist, und es war nicht mal klar. Also es war kein Polizist verletzt und es hat kein Polizist danach irgendwie angegeben. Also eine ziemliche Phase. Und jetzt hat irgendwie das nächste. Gut, damit kommen wir zum letzten Punkt. Traditionellerweise die Termine. Wie gesagt, also 30.01. Novika Erbal, 17 Uhr Europaplatz. Hier schon irgendwie eingebraucht. Dann die Woche drauf ist am 6.02. um 17 Uhr und am 7.02. ist dann der Samstag. Am Marienplatz in München, am 7.02. ist eine Demo und am 6.02. eine Kundgebung gegen die Sicherheitskonferenz. Diese Woche gibt es noch am 28.01. am Mittwoch in Bahö eine Veranstaltung mit Anarchie ist eine Welt ohne Gefängnis. Und im Queer ist Mann männlicher neonazistisch. Und ja, da geht es einfach wieder um Bushiball. Und da wird aber da so von dieser sexistischen und männlichkeitsfanatischen Seite irgendwie beleuchtet. Am 29.01. am Donnerstag in der subversiven Kantine im EKH ist Krise, Kollaps, Kapitalismus. Am Dienstag, den 27.01. ist am Jugendblatt beim Holocaust Mahnmal um 18 Uhr die Befreiungsfeier. Am 27.01.1945 wurde das Lager, das KZ Auschwitz von der Roten Armee befreit. Jups, und dann habe ich hier noch einen Flyer. Und zwar ist das Mesh Paragraph 278, Solifest im WUK, Einlass 21 Uhr, Beginn 22 Uhr, am 7.02.2009, also auch die Woche darauf, also jetzt nicht nächste Woche, sondern darauf, mit First Fatal Kiss, Glutamat, Bulbul, Melissa Logan, Mess You, Sweet Susie und Sweet Fit Moon, Shu, Kran, Terror Entertainment, Shushu und Eva. In Halle und Foyer steht da noch dabei. Und ja, also wissen wir jetzt wahrscheinlich eh, dass die Ermittlungen gegen die Tierrechtlerinnen wurden noch nicht eingestellt. Schaut eher so, ja, 278 auch noch nicht abgeschafft, also alle möglichen guten Gründe, um zu dieser Party hinzugehen. So, gut. Und das letzte Lied, den wir jetzt Ciao sagen, ist von Klaus Nomi. Ja, The Coal Song. Und okay. Ciao.
Rise and wheel.